müssen zeigen, yes, ich will Samstag. Diese Spieler müssen zeigen mich. Es sei der Fans. Müssen alleine das Spiel gewinnen. Müssen alleine das Spiel gewinnen.
Mir san Gude, der Fußballwelten-Podcast mit Thomas Poppe und Jula Reichert.
Hallo ihr Lieben, hallo lieber Thomas. Ihr seid wieder bei mir, san Gude, dem FUMS Fußballwelten-Podcast. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und Thomas, ich freue mich, dass wir jetzt hier mal ein bisschen Dampf ablassen können, oder?
Du hast Druck auf dem Kessel, sagt man, glaube ich, gell?
Oh, ja, aber der reicht für fünf, du.
Ja, normalerweise reden wir ja eher über zeitlosere Themen, aber heute haben wir uns aus aktuellem Anlass, denn ursprünglich war das Projekt ja mal ein Frankfurt-Fan und ein Bayern-Fan, reden über ihre Teams und so ein bisschen über den Rest der Liga Idee, und das passt halt einfach gerade so gut wieder, weil bei uns irgendwie so das I-Problem ausgebrochen ist, dass alle I's weg wollen, ne? Hansi, Freddy, Adi und dann wollen wir da einfach mal so ein bisschen drüber schnacken, was die Eintracht und die Bayern gerade so treiben, beziehungsweise was da so falsch läuft aus unserer Sicht. Und das Schöne ist, dass der andere jeweils immer so einen Blick von außen drauf hat, der vielleicht ganz anders ist als bei dem, der so sein Herzprojekt da so ein bisschen gerade in die Binsen gehen sieht. Und dann wollen wir noch so ein bisschen eine Vorschau auf die aktuelle Saison machen. Und wir haben uns überlegt, jeweils ein paar Thesen aufzustellen, steile Thesen, die bis zum Saisonende zutreffen. Und dann am Saisonende wollen wir schauen, was ist davon eingetroffen und wer hat sich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt bis blamiert?
Oh je.
Ja, Jula.
Ja, das, ja, puh.
War ja viel jetzt,
ich
ne,
sag
so
dir,
als Eintracht-Fan.
Was, es ist arg viel, es ist arg viel, ja. Also wir haben am Wochenende ein traumhaftes, hammergeiles Spiel gemacht, ja. Ich werde am Montag wieder eingeladen, jetzt da, ne, vergangenen Montag, zum HR-Heimspiel. Freue mich total, dass ich da wieder sitzen darf und über die Eintracht schwärmen kann. Was passiert Montagmittag? Hütter macht den Abgang. Ja, es ist unfassbar. Das Thema verfolgt mich jetzt natürlich auch schon irgendwie seit Montag. Und ich glaube, Thomas, du hast mich sogar letzte Woche mal drauf angesprochen, was ich denn zu den Gerüchten sage. Ne? Da war das irgendwie, war vorm Wochenende schon mal Thema, was jetzt hier irgendwie mit Hütter los ist und dem Verbleib bei der Eintracht. Und ich habe es ja, glaube ich, auch an der Stelle schon häufiger gesagt hier im Podcast, dass ich immer finde, wenn so ein Gerücht immer wieder aufpoppt, war ja mit Bobic letztlich jetzt genau das Gleiche, irgendwie ist immer ein bisschen Wahrheit dran. Und man muss es ja auch sagen, wenn die Bild-Zeitung irgendwie Insider-Wissen hat, was das angeht, zumindest in Frankfurt, war das schon immer so, die haben sehr gute Connections, da hat sich schon leider immer sehr viel bewahrheitet. Ja, und jetzt ist es irgendwie, also ne, Champions League und keiner will mehr mit, außer den Fans. So kommt's einem vor.
Ja.
Ich bin echt angepisst.
Ich bin dennoch ein bisschen, und da mache ich mir jetzt auch wahrscheinlich sehr unbeliebt, ein bisschen erstaunt, wie erstaunt die Eintracht-Fans immer noch sind über solche Sachen. Also es ist jetzt halt dann auch wirklich nichts Besonderes heutzutage mehr, dass solche Wechsel passieren. Und trotzdem kommt immer wieder dieses, wer Frankfurt nicht liebt, soll Frankfurt verlassen. Und der Verein ist größer als alles. Und das sind dann auch immer Hurensöhne, die gehen, herzlose Hunde. Und also ich weiß es halt nicht. Also ich gucke halt da auch von außen drauf und
ja.
ich kann gerade auch nicht nachvollziehen, warum Hansi Flick eine WM in Katar dem FC Bayern vorzieht, und darüber reden wir ja auch gleich noch. Und dennoch muss man das leider mittlerweile auch einfach als freie Wirtschaftsunternehmen ansehen, wo es eigentlich völlig...
Oh Gott!
Nein.
Ja, ich weiß, ich will es gar nicht wahrhaben.
Wir reden
ja
jetzt nicht von einem Spieler, gell? Ja. Wir reden von einem Vorstand.
Natürlich.
Und wir reden von einem...
Ja.
Von einem Vereinsboss und sonst was. Und ich weiß nicht, wenn jetzt irgendwie bei Siemens jemand einen abwirbt bei BASF, was weiß ich, das ist ja ein völlig normaler Prozess, egal wie viel Leidenschaft du da schon reingesteckt hast. Ich kann es emotional schon ein bisschen nachvollziehen, aber mir ist es dann manchmal auch nicht nur 10% drüber, sondern so 80% drüber, so dieses Mitbeleidigen direkt noch, so dieses, also ihr Eintracht-Fans seid ja eh so emotionale Menschen, und da ist es dann ja manchmal auch einfach dann den Tick zu emotional und zu, also es ist einfach zu logisch, als dass es, dass man das so wenig verstehen kann, finde ich. Auch mit Emotionen dahinter. Und dennoch ich kann es ja irgendwo nachvollziehen. Es ist ja einfach schade, dass, weißt du, wenn die Ratten das Ding in das Schiff verlassen, aber das Schiff, das ist ja gerade frisch fertig gebaut. Der Suezkanal ist frei, die Jungfernfahrt auf dem Suezkanal steht an und jetzt will keiner das Schiff lenken. Das ist ja das Seltsame daran.
Das ist so gruselig, ja. Also ich komme, also gerade, also ja, zwei Sachen machen mir da ein Riesenproblem. A, sind wir Frankfurter es nicht gewohnt, dass so wirtschaftliche Entscheidungen in einem Verein getroffen werden, weil es einfach bei uns, glaube ich, nie so möglich war und nie relevant war. Also ich kann mich auch an Zeiten erinnern, da war das dann intern auch kein Geheimnis, dass man zwar eine Scouting-Abteilung hat, aber im Endeffekt nimmt, was übrig bleibt, weil man einfach auch finanziell oder sonst wie in Sachen Relevanz einfach gar keine Rolle spielen kann auf dem Markt, ja, wenn es um solche Dinge geht. Das hat sich jetzt geändert in den letzten 2-3 Jahren, ist natürlich auch geil. Frankfurt ist jetzt einer der Top-Clubs, was ich immer noch nicht glauben kann, was auch vielleicht nur eine Momentaufnahme ist, aber dann ist sowas halt wie mit Hütter keine Überraschung. Wir sind es einfach nicht gewohnt, deswegen ist die Empörung so groß und die Art und Weise war halt auch einfach wieder eklig und da siehst du auch, dass das Thema mit Kovac Stand jetzt halt auch einfach irgendwie bei uns hängen geblieben ist, weil dieses Ich bleibe und ich weiß noch, wie er das gesagt hat, ich war da so beruhigt und zufrieden, weil ich noch dachte, naja, der kennt doch dieses Kovac-Schlamassel ja auch und wenn ich sage, ich bleibe, ist es was anderes, wenn ich sage, ich bleibe Stand jetzt.
Es ist halt, ja, es ist halt so ein bisschen,
ein großer Unterschied.
Ja, was ist halt irgendwie, weißt du, wenn ich mir immer Partnerinnen aussuche, die dafür bekannt sind, häufig fremd zu gehen, also die so ein bestimmter Typ, weißt du, wenn man auf so einen bestimmten Typus Frau steht und sich dann aber wundert, oder Mann ist ja egal, und sich dann aber wundert, dass das immer eintrifft, wofür dieser Typus steht, dann muss ich mich doch hinterfragen, ob ich mir einfach, ob ich auf den richtigen Typus Frau stehe oder akzeptieren muss, dass das immer eintrifft. Das ist ja das selbsterfüllende Prophezeiung. Ich meine, der ist ja auch zu euch so gekommen, ne? Es ist ja jetzt nicht so, dass der, wo er vorher war, da ist er ja auch als Pokalsieger und also ich glaube als Doublegewinner gegangen, aus einer Liga, wo der FC Basel, glaube ich, auch 10 Jahre dominiert hat, hat da quasi unfassbar Gutes geleistet und ist dann zur Eintracht gegangen, die im Jahr vorher noch Relegation gespielt hat. Also das war ja auch für die Fans, ich glaube, Luzern war er vorher, gell?
Also vielleicht hat Hütter auch Angst vor Erfolg. Das würde ja auch erklären, warum er jetzt nach Gladbach geht und vielleicht gar keine Euroleague spielt.
Ist das nicht der größte Erfolg der nächsten? Also ist das, was er jetzt da geleistet hat, der größte Erfolg?
Ja. Ja, aber dann geht er ja auch. Es wird ihm zu groß alles. Es wird mir alles zu groß.
Young Boys war natürlich, sorry.
Young Boys Bern war der. Ich wollte gerade sagen, Basel war es nicht, war aber auch nicht Luzern.
Nein, Basel war ja der große Gegner, den er endlich in die Knie gezogen hat.
Ja, genau. Das war das Thema, genau. Ja. Ach Gott, ja. Und wie gesagt, was mich aber trotzdem, der andere Punkt, der mich gerade noch fassungslos macht und der es uns, glaube ich, so schwer macht, dass wir einfach nicht in unseren Kopf kriegen, wir Fans von Eintracht Frankfurt, warum jetzt, wo alles mal richtig geil ist, wo einfach auch andere, also wo man gar nicht meckern muss, ja, dass wir jetzt einfach ohne sportliche Leitung dastehen, das ist einfach wow.
Ja, aber
ich bin wirklich gespannt, was so passieren wird. Also eine These am Montag aus der Sendung beim HR Heimspiel, könnt ihr euch übrigens auch in der Mediathek noch anschauen, war eine schöne Folge, da gab es die These, dass ja, man vielleicht bei Eintracht Frankfurt den Abgang von Hütter jetzt intern vielleicht auch ein Stück weit begrüßt, weil das Thema Rangnick als Sportvorstand dann plötzlich wieder eins wurde oder eins sein könnte, weil dass Hütter und Rangnick nicht miteinander funktionieren, ist wohl kein Geheimnis. Deswegen wäre Rangnick wahrscheinlich kein Thema gewesen als Sportvorstand, wenn Hütter weiterhin Trainer geblieben wäre. Genau. Finde ich ganz interessant, was das alles dann so Gedanken auch zulässt, solche Bewegungen. Ja. Und ich glaube, intern ist das sowieso, gab es da natürlich wahrscheinlich auch Gründe für, dass sich das alles jetzt so entwickelt hat. Ja.
Hütter war ja tatsächlich bei RB Salzburg Trainer und Rangnick hat dann mit ihm so, das hat ja da schon nicht funktioniert, also das ist ja wirklich eine sehr verbrannte Beziehung bei den beiden, deswegen ich glaube, Rangnick wäre echt nicht gekommen oder wird, weil ich weiß, man weiß ja nicht, ob er kommt, aber er ist ja wirklich ein Kandidat offenbar und das wird noch sehr spannend und ich glaube da, also das, was mir halt auch so ein bisschen fehlt bei der Eintracht gerade, also bei den Fans, ist so ein bisschen die Chance, die dahinter steckt, denn du kannst ja jetzt, wenn du jetzt 2-3 richtige Moves machst und das heißt, wenn du einen Silva verkaufen musst, hast du ja auch wieder 50 Millionen auf dem Konto.
Ja.
jetzt 2-3 Moves machen, dann kommen ja wirklich noch echt viel Geld von der Champions League dazu. Das sind ja Summen, da musst du ja 3-mal die Europa League gewinnen, bis du die kriegst. Hm. Nur wenn du eine Vorrunde Champions League spielst. Also wir reden jetzt auch von viel Geld, das da reinfließt, das in der Pandemie gerade ein großer Wettbewerbsvorteil ist, weil das viele andere einfach nicht haben. Und wenn du da gute Moves machst, jetzt mit einem guten Mann am Steuer, dann kannst du dich da oben auch mal schnell festspielen in der Bundesliga und immer so in die Top 6 reingehen. Und das kann einfach auch wirklich jetzt eine große Chance sein, eben neue Menschen da ranzulassen. Deswegen, ich bin auch bei Bayern zum Beispiel jetzt überhaupt noch nicht so irgendwie, wenn Flick geht, wäre das schade, aber ich sehe das auch wieder als Chance. Also ich meine, das war bei anderen Trainern auch so. Guardiola, für mich der Übertrainer, was das Fußballerische angeht, ist gegangen und erst dann hat Bayern die Champions League gewonnen. Also es zählt das als Chance und ich bin wirklich.
Man hat halt aber auch Angst, weißt du, wir können es ja eh noch gar nicht so richtig fassen, was Eintracht da gerade treibt.
Ich hab ja
und dann, du kannst dir halt aber genauso mit ein paar Moves auch wieder alles versauen. Gut, ja, also ich kenne mich, ich weiß aus der Vergangenheit, wir hatten, ja, natürlich ist das Spiel, aber ja, es ist doch, ach, das ist halt irgendwie auch ein Balanceakt, jetzt wieder alles auch zu verlieren,
was
man so Schönes hatte.
Zu Fums getwittert, dass die Eintracht-Fans gar nicht so traurig sind, dass Hütterrätsel und Angst haben, dass Kohfeldt kommt. Und ich glaube tatsächlich, dass da viel Wahrheit, mehr Wahrheit als, also es ist weniger Witz, als es Witz wirkt. Ich habe tatsächlich nicht das Gefühl, dass der Person Adi Hütter viel nachgetrauert wird, leider. Dem Machwerk von Adi Hütter, natürlich, das, was er jetzt geleistet hat und er aufgebaut hat, dem trauern sicher viel nach. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass Adi Hütter eine Person ist, die in Frankfurt sich sehr großer Beliebtheit erfreut. Das liegt am Erfolg, natürlich, der gibt ihm recht und den nimmt man natürlich dann gerne mit und sagt, ja, aber ich habe nicht das Gefühl, dass so menschlich Adi Hütter nachgetrauert wird.
Weder nee, das glaube ich tatsächlich auch nicht und da habe ich auch schon Stimmen gehört hinter vorgehaltener Hand, internere Stimmen, da weiß ich, dass das wohl jetzt, es ist nicht die allerherzlichste Beziehung, die man da hat, da gab es andere in der Vergangenheit, ja.
Und deswegen birgt auch das wieder eine Chance, da jemand dran zu holen, mit dem sich die Leute auch noch mehr identifizieren können, auch die Spieler vor allem. Ne? Also ich meine, da wurde ja auch mit ein paar Leuten wie der Costa und Co. echt nicht gut umgegangen, habe ich das Gefühl.
Das stimmt auch, das hat man ja auch, ne? Also es sind ja immer auch so ein paar Sachen in Frankfurt am Schwelen und Rumoren, wo man nicht so ganz kapiert, warum. Also ich meine auch der Barkok, der wieder kam mit einem Mords-Comeback, ein echter Frankfurter Junge, ist eigentlich so eine Identifikationsfigur für uns alle, ne? Und der findet ja irgendwie auch gefühlt nicht wirklich statt. Dann, dass das so ein Da Costa irgendwie geht und gerne geht, finde ich halt, spricht eigentlich auch Bände, ja. Der war vorher ja unheimlich gern bei uns. Ich hatte dann auch erst so die Angst, okay, jetzt will dann vielleicht ja auch so ein Hinti gehen, ja. Hinti ist ja irgendwie auch, glaube ich, war so ein Hütterliebling, aber er ist halt auch jetzt mit Leib und Seele irgendwie Eintracht Frankfurt, deswegen hoffe ich, dass halt, das ist das Einzige, wo ich so Angst habe, dass der Hütter vielleicht halt auch einige Leute mitnimmt, ne?
Ja.
Aber muss ja nicht passieren, je nachdem, wer halt was halt nachkommt und was jetzt mit Champions League passiert, das ist jetzt halt alles so, das ist so viel in der Schwebe, ey.
Rangnick ist ja übrigens auch jetzt nicht gerade der Typ, der vom Typ her zur Eintracht passt. Zumindest steht er nicht für die Werte, für die jetzt irgendwie ein Fischer sich zum Beispiel die ganze Zeit stark macht. Also ich habe von Ralf Rangnick überhaupt noch keine Werte nach außen zu sehen. Ich meine, der hat ja nicht umsonst Projekte wie Hoffenheim und Leipzig angeführt. Und das ist natürlich auch spannend, weil ich glaube, dass er auch wieder inhaltlich der absolut richtige Mann wäre, weil er das kann. Ja. Solche Projekte nochmal zwei Stufen und zwei Level höher pushen, ist genau das trainermäßig meiner Meinung nach auch wirklich was extrem Gutes, was man da bekommen kann. Vielleicht auch für ein Übergangsjahr, um dann jemanden zu installieren, der langfristig Trainer ist, während er sich nur noch hinten drum kümmert. Und mit, dass er Geld, das ihm in die Hand gegeben wird, sinnvoll einsetzen kann, hat er auch schon bewiesen. Also das wäre rein vom Arbeitstechnischen her schon eine sehr gute Verpflichtung, ob er rein, ob er menschlich dann wieder nach Frankfurt passt. Und das sehen wir dann auch wieder bei dem FC Bayern, der einen Nico Kovac holt, der jetzt wieder in Monaco ziemlich erfolgreich ist, der in Frankfurt sehr erfolgreich war. Und das hat ins Gefüge, ist in München auch Meister geworden, so ist es ja jetzt auch nicht, ne? Aber es hat ja auch seine Gründe, warum das trotzdem irgendwie nicht funktioniert hat. Und manchmal würde technisch gesehen alles passen, aber dennoch passt es nicht, weil dann irgendwie rundherum das Ganze not a match ist. Und würdest du Rangnick nehmen?
Also, sagen wir es mal so, ich nehme lieber den Rangnick als jemanden, der nicht die nötige Erfahrung mitbringt, so eine quirlige Truppe wie die Eintracht jetzt weiterzuführen. Ja, also dann lieber so, weil ich sag mir auch letztlich, jetzt brauchst du, glaube ich, jemanden wirklich mit Erfahrung, weil Sportvorstand kommt neu, Trainer kommt neu, das sind, finde ich, schon zwei große Unbekannte, ja. Wenn dann noch jemand kommt, der sich vielleicht mit der deutschen Liga nicht so auskennt oder irgendwie, ja, noch nicht so viele Jahre auf dem Buckel hat, dann tatsächlich lieber den erfahrenen Mann. Im ersten, also wenn du mich am Montag gefragt hättest, da habe ich noch klar Nein dazu gesagt. Ja, jetzt, wenn man mal so länger drüber nachdenkt, ist, wie du schon sagst, mit Sicherheit nicht perspektivisch nicht die schlechteste Wahl.
Wie stehst du mittlerweile zu Borussia Mönchengladbach, nachdem sie ausgerechnet vor dem Spiel jetzt, das ja auch für beide irgendwie nochmal so, ich meine, dass die Eintracht in die Champions League kommt, ist schon relativ wahrscheinlich mittlerweile, aber lass da mal in Gladbach jetzt verlieren, dann sind es doch wieder nur 4 Punkte auf Dortmund vielleicht und das ist schon so dieses letzte Gefecht so ein bisschen, damit das wirklich in trockenen Tüchern ist, habe ich das Gefühl. Weil Dortmund daheim gegen Bremen und dann spielst du selbst in Gladbach. Es kann halt so, tatsächlich kannst du theoretisch auf die 3 gehen am Wochenende, weil Bayern gegen Wolfsburg spielt. Und du kannst aber auch wirklich nochmal so ins Trudeln geraten, weil Dortmund ja vielleicht auch heute, Stand jetzt ist es ja noch nicht gespielt, gegen Manchester City rausgehen, sich auch auf die Liga konzentrieren kann, dann so ein bisschen, ja.
Ja. Ja, es ist halt, ich kann ehrlich gesagt so wenig wie selten einschätzen, wie sehr sich die Mannschaft gerade von solchen Dingen ablenken lässt. Na, also es gab da andere Saisons, wo ich mich dran erinnere, wo man so merken konnte, okay, oh, das gibt jetzt einen Bruch oder das gab einen Bruch in der Mannschaft. Ja, ich kann es aktuell echt
sogar
nicht.
Am Ende des Tages.
Ja, ich kann es nicht einschätzen. Ich bin natürlich mega abgefuckt und angepisst. Ich finde es super eklig, ja, wie das jetzt lief. Und ich will es niemandem unterstellen, aber ist halt natürlich auch taktisch clever, das jetzt vor so einem Spiel irgendwie raus durchsickern zu lassen und bekannt zu geben, weil dann, wenn dann Unruhe, dann da. Also es ist ja wirklich so ein Mega-Showdown da jetzt auch am Wochenende, wenn die sich da auch noch irgendwie jetzt gerade jetzt als direktes Spiel auf diese Aktion sich dann jetzt begegnen. Und ey, ich hoffe nur, dass man einfach mit dem Kopf beim Wesentlichen bleibt.
Ja, wobei, ich sag mal so, für die Mannschaft, glaube ich, kommt das alles jetzt ein bisschen weniger überraschend als für die Fans, weil ich glaube, dass die sich intern schon lange damit abgefunden haben, dass Hütter und Bobic zum Saisonende wechseln. Ich bin sehr gespannt, was das mit dem Silva macht. Also es kann halt so ein Schmetterlingseffekt sein. Silva weg bedeutet Kostic weg. Also da hängt jetzt viel dran. Und wenn du zum Beispiel einen Silva überreden kannst, ja, Champions League in Frankfurt zu spielen, das schadet seiner Entwicklung und seinem Marktwert sicher auch nicht. Dann wird ein Kostic vielleicht auch sagen, hier, ich bleibe, holt noch irgendwie einen geilen Muck fürs Spiel, holt einen geilen Trainer, dann kannst du diese Truppe auch beisammen halten, habe ich das Gefühl. Und das wird auch viel ausmachen. Ich meine, du kannst natürlich auch jetzt wirklich auseinanderbrechen und nächstes Jahr mit 1-27 Toren aus der Champions-League-Vorrunde ausscheiden. Es ist alles möglich, ja.
Jetzt stell mal vor, wir kommen gar nicht rein in die Champions League aus irgendwelchen Gründen. Also, ne, wir sind ja da lange noch nicht durch und dann sieht's halt auch blöd. Also dann denke ich, entscheiden da Spieler auch anders, weil es heißt ja immer, ja, der will nächstes Jahr Champions League spielen. Davon macht er es abhängig. Das ist ja bekannt und
bringt uns,
wie gesagt, spannend. Aber man kann jetzt auch nicht
zu eurem direkten Konkurrenten Dortmund, die mit Haaland ja da auch eine ganz spannende Personalie haben, wo ich auch irgendwie gefühlt nur noch mit dem Kopf schütteln kann, was mittlerweile alles passiert, dass irgendwelche Papas und Berater da während wichtigen Spielen, denn es war ja das Spiel gegen euch und gegen Manchester das Hinspiel angestanden, zwischen diesen zwei Spielen oder vor dieser zwei Spiele einfach mal so eine iberische Halbinseltour macht und zu Barca und zu Real aufs fährt, um mit denen schon mal so ein bisschen vorzufühlen, wann der Bub denn da anfängt. Und dann macht Haaland auch noch, meiner Meinung nach, seine zwei schwächsten Spiele im BVB-Trikot, genau gegen die Eintracht und gegen Manchester City. Ich bin, der tut mir ja auch ein bisschen leid, weil er ist ja auch wirklich gut genug schon für Real, finde ich. Aber trotzdem, weiß ich auch nicht. Also ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn die zur Entwicklung beigetragen haben, mit so wenig Demut, und das ist in Dortmund ja auch ein ganz großes Problem, mit so bei Dembélé, bei Aubameyang und Co., die wurden ja alle erst in Dortmund groß, die sind ja nicht als fertige Spieler dahin gewechselt, sondern die haben in Dortmund diesen einen Schritt gemacht, der sie dann zu Weltklasse-Spielern gemacht hat, und wie wenig Demut die dann den Verein verlassen. Und da muss ich dann schon wieder sagen, der Hütter hat eine Ablösesumme von 7,5 Millionen im Vertrag stehen. Ja.
Der bringt uns wenigstens was.
Ja, nee, der hält seinen Vertrag ja ein, indem er jemand diese Summe bezahlen lässt. Also kann man eigentlich nicht mal viel nachtragen. Bobic hat ordentlich offenbar mit den Verantwortlichen gesprochen, die noch da sind, die wenigen, und hat halt jetzt Und Rangnick kann sich ja jetzt selber die Ablösesumme reinverhandeln. Das ist ja das Tolle.
Ja, oh Gott, ja, genau. Ach, ja. Es ist crazy, 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 ey. Wie ist denn
dein Blick auf den FC Bayern von außen? Kapierst du dieses Kasperles-Theater mit Flick und Rummenigge überhaupt als Außenstehende?
Nee, gar nicht. Deswegen freue ich mich jetzt total, dass du mir da mal so ein bisschen was von erzählst.
Naja, eigentlich ist es ganz einfach. Beim FC Bayern war es schon immer so, dass der Trainer die Mannschaft aufstellt, die der Manager, und das war früher Uli Hoeneß, zusammengekauft hat. Das ist so ein FC Bayern-Ding. Das ist ja nicht überall so. Und gerade in England ist es ja eher so, dass der Trainer auch Manager ist. Also das ist ja dann eher Club-Manager, nicht Coach. Personalunion, die ja in Deutschland eigentlich sehr selten praktiziert wurde. Magath hat das mal auf Schalke, glaube ich, gemacht. Hat da irgendwie 36 Leute gekauft, von denen dann 5 tatsächlich okay waren. In Wolfsburg war es auch so mit Magath damals, als sie Meister wurden. Also es ist schon passiert, aber es ist eher selten in Deutschland. Guck dich um, bei jedem Verein hast du irgendeinen, der für diese ganze Sache zuständig ist. Nur ist der Unterschied dann oft die Rücksprache mit dem Coach. Also die einen Vereine kaufen halt für den Trainer ein, der da ist, und die anderen kaufen für den Verein ein, und der Trainer muss damit das Beste anfangen. Und das ist das Problem beim FC Bayern, dass Trainer wenig bis kein Mitspracherecht haben, und dass dann halt ein Brazzo sich zum Beispiel auf einen Spieler stürzt, der ihm gut gefällt, der aber für den Trainer wie Flick zum Beispiel gar nicht so relevant ist. Flick wollte wohl ganz andere Kaliber haben, was ich auch nachvollziehen kann, wenn ich sehe, dass Perisic, Coutinho, Ribéry, Robben und Co. da jetzt, also in den letzten 2-3 Jahren, sind wirklich eine Latte an richtig guten Spielern, auch Bankspielern vor allem, gegangen, und geblieben ist halt davon, von denen, die gekommen sind, auch schon wieder wenig, weil die jungen Leute alle verliehen wurden. Und jetzt hast du halt einen Bourna Sarr. Die haben diese Saison ein großes Verletzungspech jetzt zum Ende hin, gerade in der heißen Phase. Und dennoch war es ja abzusehen, dass du in der Saison, in der du quasi, weil du das Triple gewonnen hast, quasi nur 14 Tage Sommerpause hattest, dass da irgendwann das Zahnfleisch wirklich belastet wird, ja. Und es ist ja nicht so, dass das überraschend kommt, dass sich da jetzt irgendwie 8-9 Spieler verletzt haben. Wir haben Corona, das heißt, die Covid-Ausfälle sind ja möglich, und wir haben einfach auch Spieler, die jetzt in den letzten 12 Monaten 70 Pflichtspiele gemacht haben. Und ja, natürlich passiert dann irgendwann was, auch mit einem Lewandowski, der 4,35 ist.
Natürlich.
Da hat man mit Choupo-Moting meiner Meinung nach, und das hat man ja auch gesehen, hat in beiden Spielen getroffen, noch ganz gut eingekauft, aber der Rest, was an Ergänzung gekauft wurde, ist meiner Meinung nach zweit- bis drittklassig. Also da, Douglas Costa,
ich finde es halt so super interessant, jetzt als Außenstehender, jetzt mal zu sehen, was es für Auswirkungen haben kann. Ich weiß, wir hatten es im Podcast da ja auch, ich glaube, war sogar letztes Jahr, wo wir es drüber hatten, da hast du so durchblicken lassen, dass du auch skeptisch bist, was die Transfere angeht, dass du dir vielleicht auch den einen oder anderen da noch mehr gewünscht hättest oder vielleicht ein paar andere Entscheidungen. Ja, und jetzt sieht man halt, was passiert. Und wie du schon sagst, Verletzungspech, das kann man ja nie 100% kalkulieren, aber man kann schon mit rechnen. Und wenn ich an eine Sache so denke, wenn ich an Bayern denke, ist es immer gewesen, dass die Ersatzbank so viel krasser und größer war als Eintracht Frankfurt und der ganze Kader gefühlt dreimal so groß war als bei anderen Vereinen. Und das ist jetzt halt anders, und das finde ich fast auch schon historisch.
Ja.
Korrigiere mich, falls ich da falsch liege.
Nee, aber das liegt halt eben auch an dieser krassen Belastung der Spieler. Da hast du noch Nationalspieler eigentlich, bis auf 2-3 Ausnahmen. Da hast du ja noch Glück, dass ein Thomas Müller jetzt irgendwie die Länderspiele mal nicht mitmachen musste für 2 Jahre. Sonst wäre der vielleicht auch schon öfter verletzt gewesen.
Richtig,
Lewandowski ist ja auch nicht umsonst von der Länderspielreise verletzt zurückgekommen. Es kann natürlich Zufall sein, aber es passiert halt einfach in großer Regelmäßigkeit, dass Spieler gerade da verletzt zurückkommen, und weil sie aus ihrer Routine auch ausbrechen so ein bisschen, ja. Und ja, zurück zur Kaderplanung. Es ist halt einfach so, dass du Douglas Costa, der gegangen ist, weil er sich wirklich völlig beschissen verhalten hat beim FC Bayern. Das ist ein, der ist Topverdiener, der verdient zweistellige Millionensummen dort im Jahr. Das ist, verstehe ich, dieser Transfer ist so ein Nottransfer. Bouanassar war ein Versuch, aber den kannst du doch nicht als stabile Alternative auf der rechten Seite, wo du eh nicht so ganz gut, also das ist alles so Sachen, wo ich sage, das darf doch nicht dein Anspruch sein, oder du musst halt den Anspruch zurückschrauben. Also nach dem, was wie Bayern eingekauft hat, und wenn man vergleicht, was die letzten 2-3 Jahre gegangen und was gekommen ist, ist eigentlich schon eine Sensation, dass man jetzt wieder im Viertelfinale der Champions League war und ja im Endeffekt auch nur ein Tor vom Halbfinale weg war. Und also ich habe überhaupt keinen Groll, dass die gestern ausgeschieden sind. Ich hatte das Gefühl, die haben alles getan mit dem, was möglich war. Im Hinspiel, im Hinspiel kannst du 4 Tore mehr schießen, dann gewinnst du das Rückspiel oder verlierst das Rückspiel vielleicht auch knapp und bist entspannt weiter. Aber was soll ich da jetzt, also was soll ich bei dem Kader da jetzt an Groll hegen? Also wenn ich auch sehe, dass da was andere Teams auf der Bank haben, guck dir Man City an, guck dir Chelsea an, das sind einfach noch 10, 12 Spieler auf der Bank, die alle ein ähnliches Niveau haben. Und und das ist halt die große Forderung von Flick. Und gleichzeitig verstehe ich bei Flick aber halt auch nicht, dass seine Alternative jetzt der DFB und die WM in Katar ist. Das kann ich nicht nachvollziehen, aber Flick ist da scheinbar auch. Naja, ich meine, er ist ja auch Bayern.
Hol mich mal kurz ab. Ich habe es zwar gehört, er muss sich da gestern ja so geäußert haben, aber da ist ja noch nichts irgendwie. Wie weit ist man denn da oder wie fix ist man denn da? Wie realistisch ist
das? Naja, er hat schon gesagt, dass es eine Entscheidung ansteht und dass seine Familie die so oder so trägt. Also, wenn man mal so offen darüber, er spricht da relativ offen davon, dass die Option Abschied im Raum steht. Und wenn die Option Abschied im Raum steht und genau dieser Job, der ihm ja offenbar auch viel bedeutet, weil er ja schon im Endeffekt auch ein bisschen der Trainer der WM 2014 war hinter Löw, dieser Denker und Lenker so ein bisschen hinten dran war. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ihm, ich meine, der ist jetzt auch, geht auch auf die 60, eigentlich ist es ja schon ein entspannter Job, Nationaltrainer zu sein und nicht dieser
Voll,
Stress.
Also ich,
aber es ist halt.
Also das ist jetzt auch wirklich was, also das kann ich aber trotzdem auch, also wenn ich bei einem verstehen kann, dass er das jetzt macht, dann ist es trotzdem Flick. Vielleicht, der Zeitpunkt ist vielleicht komisch und auch wie du sagst, wer tut sich denn die WM in Katar an, also bitte. Aber ich fände es viel verwunderlicher, wenn es jetzt ein anderer Trainer macht, ehrlich gesagt.
Ja, das Problem ist doch einfach, dass wirklich der Zeitpunkt ungünstig ohne Ende ist. Also das Image der Nationalmannschaft ist ja seit 2014 einfach von, bei einer Skala von 1 bis 100, von 100 auf 26 runtergefallen, Tendenz krass sinken. Also das hat ja nicht mal die SPD hingekriegt, so schlechte, die Werte so zu verschlechtern in der kurzen Zeit. Und ich bin, dann noch die Katar-WM. Also ich habe das Gefühl, Löw hat auch ganz bewusst den Stecker vorher gezogen, damit er das nicht auch noch als Image-Schaden für sich selbst mitnehmen muss. Weil da, das kocht ja alles jetzt erst richtig hoch. Und ich glaube, dass alle, die das supporten, dann auch einen gewissen Stempel abkriegen könnten.
Ja, natürlich.
Da verstehe ich nicht, warum Flick sich das jetzt antut. Zu sagen, nach Katar,
Ich könnte mir halt einfach nur vorstellen, oder so stelle ich mir es vor, dass man in diesem Bayern-Kosmos sowieso da ganz, also eine andere Einstellung zu hat. Ich glaube, da ist man, also ich weiß gar nicht, ob die das mit dem Image-Schaden selbst so sehen. Und ich finde, in meiner Wahrnehmung ist ja die Nähe vom FC Bayern München zum DFB und zur Nationalmannschaft allein schon personell ja schon immer sehr, na, also durch die Spieler ja allein schon ist da eine große Nähe da. Und ich finde auch so ein bisschen auch vom Image. Und da gar nicht so war, als wäre das jetzt eine schlechte Lösung.
Wobei Hoeneß und so ja schon sehr Attacke gegen den DFB sind. Also da ist das Verhältnis zwar eng, aber nicht besonders gut. Möchte ich mal dran erinnern, wie Löw die Bayern-Spieler abgesägt hat damals, die drei. Also Hummels, Boateng, Müller wurden ja quasi bei einem Spontanbesuch von Löw auf der Trainingsstelle vor einem wichtigen Champions-League-Spiel mitgeteilt, dass sie zu schlecht sind für Yogi mittlerweile. Ja, von Yogi. Also das war ja eine der asozialsten Aktionen, die ich in den letzten 10 Jahren im Fußball gesehen habe, einfach dahin zu fahren. Ach, Jungs, kommt mal kurz her. Ihr habt doch am Wochenende das richtige Spiel da. Könnt ihr euch auch voll drauf konzentrieren, weil ich werde euch nicht mehr nominieren.
Das hat echt was von Promis unter Palmen. Mega gut.
Und wie wenig demütig da jetzt auch ein Jogi Löw vielleicht einen Thomas Müller zurückholt. Also so nach dem Motto, dass er sich jetzt herablässt quasi, den doch noch zu nominieren, statt einfach zu sagen, ja, war blöd. Ne? Also, puh. Und ich finde spannend, was dann auch, wenn so wäre, ein Flick personell da anstellt, weil er ja schon sehr auf Müller baut, weil er sehr auf Boateng Wert legt, der ja auch jetzt trotz seines, ja, ich meine, Flick hat ja wirklich hinten eine ganz gute Auswahl und lässt trotzdem immer wieder Boateng spielen und der spielt auch wirklich nicht so schlecht. Und bin ich auch sehr gespannt, weil das war auch nochmal so ein Streitpunkt, dass Spieler einfach nicht verlängert werden, zumindest um ein Jahr, die Flick für brauchbar einstuft. Also das sind alles so Sachen, da kann ich Flick schon verstehen. Und
aber
leider auch.
Aber jetzt mal unter uns, ist es nicht sowieso schon immer irgendwie so bei den Bayern gewesen, dass der Trainer nicht derjenige ist, der es groß zu entscheiden hat, was so passiert?
Das sag ich
also,
ja.
Ne, das ist aber, ja, ist aber, ja, hat da ja einfach auch. Also ich meine, das ist jetzt auch nichts, worüber man sich so wundern muss. Also als Trainer von.
Ja, an Pep Guardiola hat man gesagt, Thiago oder nix hat Thiago bekommen.
Ja,
also
okay. Ist halt wahrscheinlich auch eine Sache, wie man schon so auftritt, ja. Ja, klar.
Und es ist halt auch ein großer Unterschied, ob jetzt zum Beispiel ein Flick sagt, ich hätte gern zwei Weltstars mit dem Namen, ist ja jetzt mal völlig egal, mit dem Namen A und B. Und Pratzo sagt, ja, können wir probieren, aber ich hätte hier noch Weltstar C und D, aber er kriegt ja keine anderen Namen mit gleichem Niveau, sondern er kriegt einfach deutlich schwächeres Niveau hingestellt, mit der Ansage, das zu wiederholen, was er mit besserem Niveau geleistet hat. Also, ja, und das ist wahrscheinlich auch das, was Hansi Flick stört, denn ich kann auch nachvollziehen, das Problem bei Bayern ist, die haben das Prinzip, dass sie Spieler kaufen, die auf mehreren Positionen funktionieren. Alfonso Davies hat ja auch früher linkes Mittelfeld gespielt, der kann auch beide spielen. Hernandez kann Innenverteidiger und Außenverteidiger. Pavard kann auch beides. Alaba kann eigentlich von Linksverteidiger bis Innenverteidiger bis zur 6 alles spielen, bis zu 10. Und so kannst du das Martinez, Sechser, Innenverteidiger. Das ist, kannst du, Müller ist sowieso, kann außer Tor eigentlich auch alles. Selbst ein Neuer ist ja ein Stürmer eigentlich.
Das ist so geil.
Du kannst eigentlich das wirklich bei fast allen Spielern umlegen, dass die mindestens 2 starke Positionen haben. Und das funktioniert so lange, wie diese 15 starken Spieler, die du hast,
halt fit sind, ja.
Halt fit sind.
Zwar richtig fit.
Und wenn du bei einem Kader mit 15 guten Spielern 6 Verletzte hast, dann hast du halt nur noch 9 gute Spieler. Und diese 2 guten Spieler merkst du halt schon im Champions-League-Viertelfinale.
Ja, vor allem jetzt, ne, jetzt mal, muss ja auch noch gar nicht verletzt sein. Ich denke, um so flexibel sein zu können, auch mal eine andere Position zu spielen, musst du halt einfach volle Leistung abrufen können. Und an dem Punkt der Saison, wo wir uns befinden, mit der Belastung, die ein Verein wie Bayern München schon hinter sich hat, ist es vielleicht nicht mehr abrufbar, so flexibel zu sein.
Dann muss man ja auch noch sehen, das Triple wurde vor allem deswegen gewonnen, weil es war ja kein Fußball für 2 Monate, das darf man ja nie vergessen. Mm-hmm. Ne? Mm-hmm. Und die Bayern sind ja quasi mit einer Top, Goretzka ist ja quasi wie so ein Hulk aus der Pandemie aus der Pause rausgekommen. Und die Bayern haben einfach was sehr richtig gemacht, die haben in diesen 6-8 Wochen, oder ich weiß gar nicht, wie lang es war, ohne Fußball, haben die einfach die Spieler alles total krass gemacht. Da war keiner mehr verletzt, die sind mit einer vollen Kapelle fast, ich glaube Pavard war, glaube ich, verletzt, in Süle, aber der Rest war wirklich komplett krass fit, krasser fit als vorher. Ja. Und damit konntest du natürlich dann super auch arbeiten in so einer Belastungsphase. Quasi nach einer 6 Wochen Sommerpause, die dann einfach vorgezogen war, komplett fit in so ein Turnier zu gehen, das dann auch noch in so einem kurzen Zeitraum stattfand, dass gar keiner groß sich irgendwie noch in der Bundesliga oder Länderspielpause verletzen konnte.
Ja.
Und deshalb war ein großer Glücksfall im Endeffekt für Bayern, dieses Turnier so krass zu gewinnen und auch alle anderen so abzufiedeln, weil man darf nie vergessen, die Bayern waren halt auch, als Flick kam, schon auf dem Weg, irgendwie mal ein Jahr wieder nur Euroleague zu spielen. Und da ist viel Gutes passiert, aber auch ein bisschen Glück mit reingerutscht. Und dieses Glück verlässt sie jetzt halt. Verletzungspech, schlechte Transfers fallen um die Ohren. Flick hat nicht mehr so Bock wie vorher, das merkt sie auch. Und und ruckzuck, ich meine, du hast 5 Punkte Vorsprung, du musst eigentlich jetzt Meister werden, aber wenn du in Wolfsburg verlierst, kannst du aber das nochmal in Straucheln geraten.
Aber du glaubst nicht, also du glaubst schon, es ist, also du gehst schon von aus, dass Meisterschaft, dass es hinhaut, ne?
Naja, wie gesagt, wenn du jetzt in Wolfsburg verlierst und die...
Ich weiß, ist es noch, aber stell dir es mal vor, das wäre schon...
2 Punkte, dann sind es noch 5 Spieltage, hast dann Leverkusen zu Hause... auch immer so eine Wundertüte. Leipzig spielt auch noch gegen Stuttgart und in Dortmund und so. Es ist jetzt nicht so, dass die das Easy-Peasy-Programm haben. Die haben auch noch Pokal halt zwischendurch mal mit englischer Woche. Also da ist auch, aber Bayern hat auch noch Gladbach. Also die haben schon auch noch ein paar paar Gegner.
Seid ihr mal froh, dass ihr nicht mehr die Eintracht habt.
Ja, die Eintracht, das muss man ja wirklich auch mal respektvoll sagen, hat ja gegen die Top 4, die oben drüber stehen, oder die Top 3 in Dortmund unten drunter, wirklich auch alles gewonnen oder unentschieden gespielt diese Saison. Ne? Also,
ist schon fett.
Muss man schon auch Respekt für anerkennen, dass dagegen jeden Gegner mindestens 3 Punkte geholt wurde.
Ich finde es auch.
Oder gegen Leipzig 2-mal unentschieden, oder?
Nee, es ist ein Traum. Ich habe gerade am Wochenende einen, der bei uns im Fanclub immer auch so die Auswärtsfahrten organisiert, den haben wir beim Spazierengehen getroffen. Und er meint auch, er wirklich so fassungslos kopfschüttelt, noch ohne irgendwie Hallo zu sagen, kam nur so ein resigniertes: der beste Fußball und wir können nicht hin. Wir sind immer noch paralysiert davon, was da gerade eigentlich passiert. Ja.
Ein bisschen muss ich jetzt mal frech die Frage stellen, ob es den Spielern vielleicht sehr gut tut, dass diese aufgeregte Stimmung nicht herrscht. Ne?
Schöne Grüße auch an Jan Budde, die kleine Drecksau. Ja, der hat das ja nämlich, als ich am Samstag irgendwie, hatte ich euch ja auch wieder höchst emotional in der WhatsApp-Gruppe da irgendwie geschrieben, ne? Und er so, ja, habt ihr vielleicht mal drüber nachgedacht, dass die Eintracht so gut ist, weil ihr alle nicht da seid? Und tatsächlich habe ich lustigerweise da an dem Tag auch schon drüber nachgedacht, dass vielleicht so in Sachen Fokus ist es vielleicht auch nicht verkehrt, wenn man sich nicht so anpeitschen lässt und keine Ahnung. Will ich aber, den Gedanken will ich nicht zulassen. Ja.
So, wer wird Bayern-Trainer, wenn Flick geht, ist noch die große Frage. Und da bin ich sehr gespannt, wenn sie da aus dem Hut zaubern. Da gibt es ja auch schon diverse Spekulationen.
Ich habe mich gar nicht befasst mit irgendwelchen Spekulationen. Aber was könnte denn...
Nagelsmann hat heute klar dementiert, dass es noch keine Gespräche mit Bayern gab. Mhm. Ist aber ja schon so der Wunschkandidat, scheinbar auch von Brazzo und von Rummenigge scheint er noch sehr neutral zu sein, hält ihn noch für zu frisch, zu grün in den Ohren, aber ich meine, er hat ja auch jetzt Leipzig ins Champions League Halbfinale geführt und hat, wo er war, einfach auch solide Arbeit gemacht und ich habe schon das Gefühl, dass er, und das sind wir wieder bei Rangnick in Frankfurt, dass er rein vom Workflow sehr gut zu Bayern passen könnte, ob er menschlich nach München passt.
Ich würde sagen, ja. Nee, klar.
Ja, aber das ist, ja, ich verstehe dann ja auch, ich kann da auch in mich rein drüber lachen. Aber, aber guck dir mal an, wer bei Bayern erfolgreich war die letzten 30 Jahre. Das waren immer die netten Onkels. Hey, das war Hansi Flick.
Kann man gar nichts gegen sagen, ja, das stimmt schon.
Das war Jupp Heynckes und das war Ottmar Hitzfeld, die Champions League gewonnen haben. Das waren nicht die Welttrainer wie Guardiola oder wie was weiß ich wer. Hm. Es waren die netten Onkels und er ist halt weit weg, netter Onkel zu sein.
Absolut. Also, mein Freund meinte vorhin so spaßeshalber, als wir es nämlich über die steilen Thesen hatten, er meinte dann so, ja, der Kloppo kommt zu Bayern.
Das ist ein Punkt, den ich auch mir grundsätzlich ja mal wünschen würde, so ein Experiment. Aber Jürgen Klopp ist jetzt gewohnt, viel Geld in die Hand zu bekommen und sich eine geile Truppe zusammenbauen zu können. Mhm. Und jetzt kommt der andere Punkt, warum Klopp in München nicht funktionieren würde. Jürgen Klopp ist Projekttrainer. Mhm. Jürgen Klopp braucht Zeit. Das war überall so. Ja. Der war in Mainz. Er hat in Mainz im Endeffekt in Anführungszeichen mehrfach die Messlatte hochgesetzt und gerissen und hat dabei seine 3-4 Versuche bekommen. Mhm. Und das war in Dortmund so. Die sind am Anfang ja auch wirklich auch sehr dämlich teilweise ausgeschieden aus der Europa League und Co. Mhm. Und haben dann sind in Bayern erstmal hinterhergerannt und plötzlich waren sie stark. Und Liverpool hat er auch die ersten 2 Jahre mit ihm jetzt nicht unbedingt krass geliefert und der braucht Zeit und die hat man in München einfach nicht, weil man das nicht in Kauf nimmt.
Andere
und,
Erwartungshaltung, das ist schon so. Ja.
Ich würde das tatsächlich gern sehen, um Jürgen Klopp Verantwortung zu geben, ihm auch vielleicht die Spieler zu holen, die er will, in einem gewissen finanziellen Rahmen natürlich, der in so einer Zeit auch sinnvoll ist und dann ihm aber auch wirklich 3-4 Jahre geben. Und dann, glaube ich, steht am Ende auch wieder die Champions League. Aber man will ja jedes Jahr direkt ins Finale. Und also und deswegen, ja, Nagelsmann und ansonsten, ich weiß nicht, ob sie irgendeinen Welttrainer wieder mal holen wollen, der vielleicht dann auf dem Markt ist gerade.
Was ist mit so einem Tuchel?
Naja, Tuchel ist jetzt bei Chelsea im Champions League Halbfinale. Ich sehe keinen Grund.
Der geht da nicht weg, ne? Ah, ja, der Hütter geht auch, obwohl die Eintracht in die Champions League kommt. Entschuldigung.
Ja, ja, aber Chelsea. Ja.
Was willst du mir sagen, bitte? Ja, jetzt, schon gut.
Aber es ist halt wirklich, das ist ja auch bei Tuchel so. Der hat ja in Dortmund im Endeffekt auch fußballerisch was weiterentwickelt und Dembélé hat jetzt auch gesagt, wenn Tuchel geblieben wäre, wäre ich wahrscheinlich auch in Dortmund geblieben. Mhm. Das ist ja eine spannende Aussage. Krass, ja. Also hat es da ja offenbar auch mit den Spielern grundsätzlich gepasst, aber es hat halt menschlich mit der Führung nicht gepasst. Mhm. Und das sind wir jetzt auch wieder bei Bayern. Und das passiert immer öfter irgendwie. Und ich habe das Gefühl, dass das, und das ist auch okay so eigentlich, dass man auch das Wohlfühlen mit in seine Entscheidungen einbezieht. Total. Und wenn sich Hansi Flick in München nicht mehr wohlfühlt, dann soll das so sein. Mein Gott, dann ist es halt so. Ich bin ihm sehr dankbar für diese Arbeit, die er da gemacht hat. Denn der FC Bayern würde wahrscheinlich mit einem anderen Trainer jetzt nicht über solche Luxusprobleme diskutieren. Mhm. Aber ich hege da keinen Groll. Ich verstehe halt nicht, warum er so auf einen Bratzo setzt, der jetzt wirklich auch ein paar coole Transfers gemacht hat, das muss man ihm auch lassen, aber in Summe jetzt auch nicht der Überflieger ist, für den manchmal dann auch.
Du bist so ein Diplomat, ey. Ich habe jetzt echt gedacht, so, wir starten heute diese Folge und es widerfährt dir vielleicht auch mal irgend so eine kleine Wut-Tirade auf den Bratzo, wie ich sie nämlich jetzt auch zur Vorbereitung der Sendung sehr viel in den sozialen Medien lesen durfte. Also da gab es so viele, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, wie viel Danke Bratzo plus 3 wütende Smileys Kommentare ich gelesen habe, überall. Geil.
Ja. Ja. Ich weiß, was ich am liebsten machen würde, ist mir eine Kiste Bier schnappen, eine Kühlbox und dann nach München fahren, mich mit Bratzo und mit Hansi in die Kabine hocken und den Kasten gemeinsam leer trinken und dann einfach das alles aus der Welt räumen. Ja. Das wäre mein Ding und danach würde Bratzo die Spieler kaufen, die Hansi Flick will. Hansi Flick würde sagen, was will ich denn beim DFB? Und dann wäre die Sache geritzt und Bayern würde nächstes Jahr mit einer geilen Kapelle wieder vorne mitspielen.
Geil. Und dann wirst du engagiert als Feelgood-Manager bei den Bayern, aber in ein paar Jahren haben dann die Verantwortlichen dort alle ein kleines Alkoholproblem, weil das ist deine Taktik dann, mit einer Kühlbox und Bier die Leute zu versöhnen.
Nein, Bier gibt's nur, wird nur eine Kiste in die Kabine gestellt, wenn sonntags 3 Punkte geholt werden.
Das ist das ist eine Regel, ja klar, ja. Natürlich.
Oder die Mannschaft gekämpft hat, alte Kreisliga. Ne?
Ja.
Also da
entscheidet der Rentner. Ich möchte dich eine Sache fragen, weil ich fand das ein Punkt, das ist wieder was ich gar nicht wissen und abschätzen kann, weil ich ja noch nie Fußball gespielt habe und so. Als wir es vorhin darüber hatten, dass die Bayern so viele Spieler hat, die auf so vielen Positionen funktionieren. Ist das sehr ungewöhnlich? Also wie jetzt so auf Kreisliganiveau? Warst du zum Beispiel auch ein Spieler, der mehrere Sachen konnte? Oder wie ist das?
Ich konnte ja nicht mal eine
Sache. Ja, okay.
Nein, ich war tatsächlich ein ganz solider Stürmer in meinen sehr jungen Jahren und habe tatsächlich auch Landesliga-Angebote gehabt, habe aber auch Flügel gespielt. Also ich habe, das war tatsächlich so, dass ich da offensiv die komplette Klaviatur konnte. Was aber der große Unterschied ist die Ausbildung mittlerweile der Spieler. Mhm. Die werden ja mittlerweile alle mit 14 in irgendein Internat gesteckt. Mhm. Also da kommt ja kaum noch einer rein, der irgendwie den stinknormalen Weg gegangen ist und dann bei irgendeinem regionalen A-Jugendverein dann erst entdeckt wird. Mhm. Die haben ja alle schon eine krasse Fußballausbildung und die können einfach auch qua Ausbildung 4 Positionen spielen immer.
Ja.
Also du hast halt einfach, die defensiven Jungs können Sechser spielen, die können IIV spielen und die können LV, RV spielen. Und die Offensiven können halt dann auch alles in der Regel spielen, beziehungsweise so ein Goretzka-Typ, so ein Box-to-Box-Spieler, sagt man ja heutzutage, der kann dann natürlich auch von im Zweifel sogar Innenverteidiger bis hin zu Zehner oder sogar falsche Neun alles spielen. Und ja, das ist halt, es ist normaler geworden. Mhm. Dennoch ist es natürlich auch eine Qualität, dass solche Spieler dann auf allen Positionen extrem gut sind oder beziehungsweise wenig Leistungsabfall herrscht, denn der normale Fußballer hat schon seine Lieblingsposition, auf der er sehr gut ist. Mhm. Und das, was Bayern sucht, sind halt Spieler, die auf jeder Position extrem gut sind. Krass. Das ist natürlich selten und das kostet auch Geld. Mhm. Aber ja.
Das sind dann wahrscheinlich quasi so diese überkrassen Talente, die in Kombination mit einer sehr guten Ausbildung ausgestattet sind, ne? Würde ich mal sagen.
Ja, aber guck mal, Kostic kann ja auch Linksverteidiger spielen und linkes Mittelfeld. Ja. Und den kannst du im Zweifel auch mal einfach in den Sturm werfen.
Das ist mein absoluter Lieblingsspieler. Ich muss an der Stelle nochmal sagen, wenn der geht, heule ich wirklich. Also da will ich nicht drüber nachdenken.
Und ein André Silva kannst du auch auf die Zehns stellen und ihn als Neuner aufstellen oder vielleicht sogar mal ein bisschen auf dem Flügel laufen lassen. Also das ist das, was ein Spieler ausmacht. Aber nichtsdestotrotz, du brauchst halt mehr als 15 dieser Spieler oder hinten dran halt Spieler, die zumindest auf einer Position sehr gut sind.
Ja. Ja, danke für die Ausführung.
Also, ja, hast du denn steile Thesen im Gepäck?
ja, also eine steile These ist ja eigentlich keine steile These mehr, dass die Eintracht halt selbstverständlich auf jeden Fall die Champions League erreicht. Ja, das ist ja, da geht ja mittlerweile halb Fußball Deutschland sowieso von aus. Ja, wollen wir denn mal so, wie es hinten so aussieht, wer denn jetzt irgendwie vielleicht noch direkt mit absteigt oder wer in die Relegation kommt?
Ganz kurz die Eintracht sogar abarbeiten, ja. Indem ich sage, meine steile These ist, die Eintracht wird Dritter.
Ja, ja.
Also wir reden da nicht von Champions League, wir reden da von Platz 3.
Platz 3.
Champions League. Weil in meiner Welt gewinnt die Eintracht gegen Gladbach und Bayern gewinnt gegen Wolfsburg. Das sind meine zwei großen Hoffnungen fürs Wochenende. Mhm. Weil das ja auch, also was mich am allermeisten gefreut hat am Spiel Frankfurt gegen Wolfsburg, war, dass Maxi Arnold so dumm war und sich in der 95. die fünfte Gelbe abgeholt hat. Der wichtigste Spieler von Wolfsburg ist blöd genug und sorry, lieber Maxi Arnold, ich finde, du spielst eine überragende Saison und hast es eigentlich auch mal verdient, für die Nationalmannschaft nominiert zu werden, aber das war wirklich die dümmste gelbe Karte, die ich seit langem gesehen habe.
Mir
wirklich, es fiel ja noch das 1-1 bei Bayern gegen Union und dann habe ich mir gedacht, irgendwie schon schade jetzt irgendwie auch, hätten wir auch eins mit irgendwie heimbringen können. Ja. Aber dass Maxi Arnold sich diese gelbe also so dumm und unnötig abholt, da habe ich schon mir ins Fäustchen gelacht, weil das ist schon ein Faktor bei Wolfsburg, den, der wird denen schon auch gegen Bayern fehlen.
Mhm. Ja. Ja, auf jeden
ja,
Fall.
Und deswegen wird die Eintracht am Wochenende vorbeiziehen an Wolfsburg. Ein Unentschieden reicht ja eigentlich schon,
ja.
Weil die Bayern ja mit 3 Toren Unterschied gewinnen.
Aber wir gewinnen ja natürlich gegen Gladbach, gell?
Aber wir gewinnen natürlich und dann, ja.
Ja.
Ihr seid ja auch gegen solche Teams einfach stark, das muss man ja sagen.
Stimmt.
Gladbach ist ja auch wieder so ein spielstarkes Team.
Ja.
Und dann, naja gut, dann habt ihr halt noch ein paar Kandidaten, die auch nicht so einfach sind, aber ich glaube, dass das in Summe
Ich hoffe für am Wochenende einfach, dass so ein bisschen was von dieser asozialen Frankfurt-DNA sich im Großteil der Spieler einfach schon breit gemacht hat. Und das würde bedeuten, dass die natürlich alles dran setzen, die aber sowas vom Hof zu jagen, da Gladbach am Wochenende, weil man ist ja dann vielleicht ein bisschen schadenfroh und denkt, wenn der Hütter schon geht, dann braucht er mit denen aber auch nicht irgendwie hier.
Mhm. Na, gut, man kann ja Hütter die Champions League, also den Europapokal versuchen.
Genau, so, das ist meine Hoffnung.
Was mich auch zur nächsten steilen These bringt, dass Union Berlin nächstes Jahr international spielen wird. Denn Gladbach schafft es nicht, an Union vorbeizuziehen. Die sind momentan Siebter. Und Dortmund und Leipzig sind meine beiden Pokalfinalisten.
Ja.
Was bedeuten würde, dass der Siebte ja in diese Konferenz League zieht, von der keiner so richtig weiß, was das überhaupt
ja,
ist.
Das stimmt.
Also ob da überhaupt Fußball gespielt oder ist das
was
ein Heimatturnier? Ist egal, aber Union Berlin ist meiner Meinung nach dabei. Auch ein bisschen lustigerweise, nachdem Max Kruse ja gesagt hat, ich habe keine Ahnung, was das ist. Also ich will, wenn, dann Europa League spielen. Also allein deswegen fände ich schon witzig, wenn er dann jetzt selbst mal rausfinden darf.
Sehr geil.
Was da gespielt. Also meine steile These ist, Union Berlin wird Conference League spielen.
Sehr schön, sehr schön. Ich habe noch als steile These, dann gehen wir jetzt eher mal weiter nach hinten. Ja. Köln macht den direkten Abstieg und Hertha kommt in die Relegation gegen den HSV, wo es der HSV wieder verkackt.
Ich habe das 1-1 zumindest so stehen mit Köln und Hertha.
Schön.
Also hier steht bei mir, Hertha muss in die Relegation und Köln steigt direkt ab. Finde ich aber auch gar nicht mehr so steil mittlerweile, die These, nachdem.
Nee, also ich merke auch gerade hier so steil. Ich habe hier auch noch den Flick stehen mit Bundestrainer, aber das ist jetzt ja nach heute irgendwie auch gar nicht mehr so steil.
Steht auch bei mir da.
Ja, cool.
Aber ist eher eine These als eine steile These, finde ich mittlerweile auch.
Genau.
Also von der Woche wäre vieles noch steiler gewesen, als es jetzt ist.
Ja, auch so eine Personalie Rangnick bei der Eintracht, aber ne, warten wir einfach mal ab.
Ja. Beim HSV, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass die hochgehen. Mhm. Ich hätte die gerne wieder in der Bundesliga und ich hätte aber auch gern, dass die Relegation mal wieder zugunsten des Zweitligisten ausgeht und finde das immer ein bisschen räudig, wie das abläuft.
Mhm.
Kiel ist ja jetzt auch so ein Kandidat, die haben jetzt weniger Spiele, haben Quarantäne, abgesagte Spiele, die werden ein Brett an Aufgaben vor der Brust haben zum Saisonfinale hin, das ja auch gespielt werden muss, weil dann ja die Relegation ansteht. Also du kannst ja jetzt nicht sagen, wir spielen 3 Wochen nach dem Ende der regulären Saison noch die ganzen Nachholspiele von Kiel. Und die hatten ja auch den ganzen Pokalschüssel noch. Also die haben ja eh schon mehr Spiele als der durchschnittliche Zweitligist. Jetzt haben sie Quarantäne mit der ganzen Mannschaft und müssen irgendwie, haben dann wahrscheinlich 3 Nachholspiele innerhalb von 3 Wochen. Also haben dann 3 englische Wochen und wenn du dich da einen rausspielst, dann kannst du auch mal einfach jetzt dann noch direkt aufsteigen. Ich meine, die haben 46 Punkte und der HSV hat 50, aber Kiel hat ja 2 Spiele weniger. Das heißt, nominell sind die erstmal vom HSV,
wenn
die ihre Spiele gewinnen. Und das wird noch sehr spannend. Und ich würde dann auch den Kielern sowas mal wünschen. Und oder Heidenheim ist ja auch so eine Mannschaft, die lange schon sich so nach vorne arbeitet. Aber insgesamt würde ich mir A wünschen, dass der HSV hochgeht, Bochum sowieso. Mhm. Und dass Bochum, dass der Drittplatzierte einfach auch mal wieder schafft. Ich mag die Relegation grundsätzlich als guckst dir an und hast Spaß als neutraler Fan.
Wenn du drin bist, ist es das Schlimmste. Das ist das Allerschlimmste.
Auch immer so ungerecht gegenüber dem Zweitligisten, der eine geile Saison gespielt hat.
Das denke ich immer. Das ist doch so scheiße. Es muss der eine Saison lang seine Hausaufgaben gemacht hat und geil gespielt hat, der wird da im schlimmsten Fall bestraft für, weißt du, 90 Minuten. Was sagen denn 90 Minuten über eine ganze Saison aus?
Ja, und wie oft war es denn dann schon so, dass es 0-0-1-1 ausging, wo du nicht mehr verloren hast?
Genau.
Also, und dann hat er noch der Bundesliga ist das bessere Heimrecht gefühlt. Dann sollen sie halt den 4. und den 15. in die Relegation schicken und 3 direkt auf absteigen lassen. Damit könnte ich eher leben. Mhm. So finde ich es irgendwie ein bisschen schade, weil auch da ganz andere Budgets reinspielen. Ich meine, wenn jetzt Hertha BSC, die haben für 2 Spieler mehr Geld ausgegeben, als Greuther Fürth die letzten 5 Jahre Budget überhaupt hatte. Was soll dieser Vergleich?
Das ist ein schlechter Vergleich. Ja. Ist ja sowieso, also ich finde, es ist ja schon für so einen kleineren Verein, wenn er dann hochkommt, ist ja sowieso schon irgendwie so schwimmen lernen im Haifischbecken gefühlt. Mhm. Ja, ist dann auch, da bist du dann auch froh, wenn du dich noch eine ganze Sommerpause vorbereiten kannst und dann deine Gehversuche machst über 34 Spieltage irgendwie da. Nicht aber so am Ende von der Saison in 2x90 Minuten, das ist irgendwie auch ein bisschen eklig, gell?
Ja.
Ja.
Hast du eine Meinung zu Lewandowskis Müller-Ambitionen? Also zu den 40 Toren? Das ist ja noch nicht ganz so klar, wann er wiederkommt, aber er wird noch rechtzeitig wiederkommen, um noch die Chance zumindest zu haben, diese 40 Tore zu machen. Meine Steilthese ist, er wird es jetzt, weil Bayern aus der Champions League ausgeschieden ist und weil Bayern meiner Meinung nach schon 2 Spieltage vor Schluss Meister sein wird, wird er diesen Rekord brechen, weil die 2 Spiele lang nichts anderes mehr versuchen, als Robert Lewandowski diesen Rekord brechen zu lassen.
Ja, genau. Das glaubt auch, also wenn er die Chance dazu bekommt, wenn das insofern realistisch ist, dann wird das auch machen. Dafür halte ich auch einfach viel zu viel von ihm. Es ist ja in der deutschen Liga fast einer meiner liebsten Spieler, obwohl er bei den Bayern spielt. Ja.
Krass.
Ich habe noch.
Wenn man sagen muss, dass. Ja,
ja. Nee.
Ja, sag du.
Ich wäre dann schon bei meiner nächsten These, wenn du noch was zum Lewandowski sagen willst. Also eine These, weil ich es einfach auch sehr unterhaltsam fände, ist, die Boateng-Brüder geben ihre gemeinsame letzte Station bekannt und gehen natürlich zum Big City Club, zu Hertha.
Ich habe eine ganz andere These. Jerome Boateng wird nächstes Jahr bei der Eintracht spielen, weil Hinti geht.
Nein, der Hinti, der geht doch nicht. Aber ja, oh Mann, okay.
Also ich finde ja, dass Jerome Boateng von der ganzen Spielanlage her wirklich ein adäquater Abraham-Ersatz wäre.
Ja, ja. Mhm. Ich finde den auch super. Also ich könnte den schon bei der Eintracht mir vorstellen, aber den Hinti hätte ich doch auch gerne immer noch bei uns.
Lass den Hinti halt auch bleiben, ist ja, okay, ja egal. Okay, also gut. Meine steile These ist, Jerome Boateng wechselt zur Eintracht.
Witzig.
Weil er da Champions League spielen kann, weil er gehaltsmäßig auch bereit ist, diese Einbuße zu machen und weil er dann auch so ein bisschen immer in Richtung Otto Fleckschneider den Mittelfinger zeigen kann, weil er wieder nicht nominiert wurde bei den Nationen.
Ja.
Da kannst du ja quasi auf dem Weg zum Training immer kurz vor das DFB-Gelände spucken. Mhm. Und das finde ich ganz spannend. Und wie gesagt, er ist meiner Meinung nach ein David Abraham in Spiel stark. Mhm. Also das wäre meiner Meinung nach schon auch echt nochmal ein Gewinn für die Abwehr der Eintracht, die ja tatsächlich da echt auch spannende Spieler drin hat. Und ich kann mir vorstellen, wenn einer wie Rangnick kommt, dass dann ein Jerome Boateng ein wirklich machbares Projekt für die Eintracht sein wird. Und das ist aber mal eine schöne steile These, finde ich. Ich finde deine mit beiden Boateng-Brüdern in Berlin aber auch schön.
Ja, wir werden mal sehen, was. Auf jeden Fall werden wir uns genau anschauen, was die Boateng-Brüder tun. Ja, also ne, was deine These auch ein bisschen stützen könnte, wenn die kleine Vereins-Ho, die bei uns war, nicht nur Scheiße gelabert hat und es ihm damals wirklich sehr gut in Frankfurt gefallen hat, dann hat er das ja vielleicht seinem Bruder auch dementsprechend oft irgendwie unter die Nase gerieben. Und dann kann er ja quasi sich von einem so direkt aus nächster Nähe die Infos abholen, wie geil es denn bei uns in Frankfurt ist. Ja.
Die kleine Vereins-Ho, hast du gerade nicht wirklich gesagt?
Doch, ah, ja, jetzt mal im Ernst.
Der sammelt halt Trainingsanzüge.
Der sammelt Anzüge,
Andere sammeln halt Briefmarken, der sammelt halt Trainingsanzüge, mein Gott.
Sorry, Entschuldigung. Ist doch alles nur, weil der so romantisch veranlagt ist und seiner Frau hinterherreist oder so. Irgendwas war doch da. Nee, keine Ahnung.
Ja. Ja, die, von der er sich längst getrennt
ja,
hat.
Ja, stimmt. Ja, hast
ich,
du noch?
Meine nächste, ich habe noch eine steile These, und zwar, dass Youssefa Moukoko nächste Saison mindestens 12 Tore schießt.
Krass.
Weil Haaland schon gehen wird. Und er dann wirklich tatsächlich auch aus der Not raus sehr viel spielen wird.
Ja, das habe ich auch stehen. Ich habe es auch stehen, dass Haaland geht. Wo, aber nicht wohin. Also, das ist aber. Ne? Ja. Also, ja.
Was ich mitbekommen habe, ist Real Madrid erstmal an Mbappé dran und will aber auch Haaland holen ein Jahr später. Das würde dann für die These sprechen, dass er noch ein Jahr in Dortmund bleibt. Aber ich glaube, dass es schwer für Dortmund wird, wenn sie tatsächlich nur Euroleague spielen, in Erling Haaland zu halten. Wenn dann entsprechend auch die Kohle von einem anderen Verein kommt,
richtig,
wird er da auch
gehen. Ich bin auch da sehr, sehr überzeugt, wenn das so eintritt, ja, mit der Euroleague.
Also meine spannendste Transfergeschichte diesen Sommer wird Kylian Mbappé sein, weil er noch ein Jahr Vertrag hat. Und wenn du, wenn er wirklich gehen will und nicht verlängert bis dahin, dann kannst du jetzt nochmal eine sehr hohe zweistellige bis knapp dreistellige Summe für den aufrufen. Und dann wird es sehr spannend, wer da mitbietet. Und ja, dann muss man natürlich auch ehrlich sein, dass Real Madrid dann sich so ein bisschen wieder zurück ins Rennen kauft.
Ja.
Die sind für mich auch trotz allem noch heißer Kandidat, dieses Jahr die Champions League zu gewinnen. Und das ist auch, muss man auch sagen, ich hasse diesen Verein ja wie die Pest.
Ja.
Ich würde mir lieber ein Lagerfeuer mit meinem linken Hoden ausklopfen, als mich über irgendeinen Titel dieses Vereins zu freuen. Das ist aber so, und trotzdem muss ich dann doch wieder respektvoll anerkennen, was die letzten 10, 15 Jahre da auch erreicht haben.
Ja.
Auch wenn da
du bist viel zu diplomatisch, du darfst doch auch den Hass mal zulassen, Mensch.
Sergio Ramos ist natürlich eine Drecksau, aber trotzdem, wenn ich dann halt wieder bei Transfermarkt oben sehe, wie viele Pokale da stehen, und das ist halt nicht die Ortsmeisterschaft in Eichenbühl im Tischtennis, sondern das ist halt, der ist halt Weltmeister, zweimal Europameister, hat, glaube ich, 4 oder 5 Mal die Champions League gewonnen und ansonsten nochmal 10 andere Titel. Also das ist, irgendwas hat er ja auch richtig gemacht.
Ja.
Also da muss man ja auch dann, auch wenn es eine dumme Sau ist, aber scheint ja privat ein ganz netter zu sein. Aber ich habe, also ich, wenn ich auf dem Platz halt einfach eine dumme Drecksau, aber sein Move gegen Salah damals im Champions League Finale, kann mir auch jeder erzählen, was er will, war klare Absicht, dass er ihn verletzt hat, und am Ende hat es vielleicht das Spiel doch mit entschieden. Also, ja.
Ja, es wäre jetzt auch nicht so mein Favorite.
Und ganz ehrlich, wenn du Hass hören willst, dann können wir gerne nochmal 5 Minuten über Neymar sprechen.
Geil. Du hast
da
noch, ja,
du mich,
also es wäre noch drin, aber ach, müssen wir doch auch jetzt gar nicht, oder?
Nee, aber ganz kurz, weißt du, was mich an Neymar so wütend macht, ist, dass er wirklich vielleicht der beste Fußballer der Welt ist und dann einfach sich so dumm und wirklich asozial verhält, wie oft der wieder in diesen beiden Spielen gegen Bayern, also dass da auch keiner irgendwie mal, dass dann die ganze Welt mal sagt, Junge, hör doch mal auf damit.
Ganz genau, ja.
Also, dass das überhaupt geduldet wird, was der da
find
treibt. Der fällt hin und macht 15 Rollen und bleibt 2 Minuten liegen, macht eine unfassbare Show. Und ich kann das ja in Einzelfällen sogar noch nachvollziehen, wenn es ein wichtiges Spiel ist und man einen Elfmeter rausholen will, weil es das letzte Mittel irgendwie aus der Verzweiflung ist.
Das macht auch jeder mal. Das, ne?
Das macht, ja,
aber es ist,
aus, aber
wirklich, man kann es sich nicht mit anschauen. Es ist so ein Fremdschämen und es macht einen wirklich wütend, da gebe ich dir recht, ja.
Und es ist so schade. Das ist wie wenn irgendwie, keine Ahnung, wenn jetzt der Papst anfangen würde, Robbenbabys kaputt zu schlagen, so eine Gabe bewundert zu werden. Na gut, der Papst ist jetzt keine Gabe bewundert zu werden, aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Jemand ganz Tolles, der so viele tolle Dinge getan hat, fängt dann an, irgendeine Scheiße zu machen, die keiner nachvollziehen kann. Was die
da hing aber der Vergleich mit der katholischen Kirche ein bisschen an der Stelle.
Ja,
aber
sag ich ja. Ich habe selbst gemerkt. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Irgendjemand, der eine herausragende Gabe hat und extrem beliebt ist, macht dumme Dinge, die diesem Image krass schaden. Und das macht mich wütend auf ihn, weil er es nicht nötig hat. Er hat gestern die Bayern-Spieler manchmal wirklich 3 Mann auf 2,50 Meter so genatzt, dass mir das Knie wehgetan hat, weil ich so im Geiste versucht habe, ihn auch zu verteidigen. Das ist einfach unfucking fassbar, wie gut dieser Mann ist.
Geil.
Und dann macht er so eine Show, da konnte ich mich so aufregen. Also es ist gar nicht. Es ist, wenn das ein random Fußballer wäre, der das machen würde, würde ich sagen, ist halt ein Idiot.
Aber Aber so einer, wo die ganze Welt drauf schaut und der es eigentlich nicht nötig haben sollte,
nie,
ja.
Ja, der wird für mich auch nie zu den besten Fußballern dieser Generation gehören, obwohl das eigentlich ist, weil es für mich so krass viel Minuspunkte gibt,
ja,
wie
natürlich.
Dumm der sich einfach verhält.
Ja.
Und dann, das war ja gestern wirklich 20, 25 Mal, das Wochenende vorher kriegt er wieder eine rote Karte wegen Tätlichkeiten der Liga. Und dann dieses Getue, ich habe doch nichts getan und ach, also für mich einfach.
Ja.
Also bei Neymar empfinde ich wirklich nur Hass.
Ei, ja, das ist aber, es ist auch.
Gönne ich auch nichts.
Das ist schön von dir mal zu hören, dass du auch mal so richtig, ja, auch hassen kannst.
Der soll sich nicht verletzen, der soll von mir aus auch noch ganz viele Tore schießen und ganz toll seine Tricks da machen und alles gut, aber dem gönne ich wirklich nicht.
Vielleicht rächt sich ja aber irgendwann mal.
Den, ja, den gönn ich. Die haben ja auch dieses Champions League noch nicht gewonnen und das ist ja auch so ein bisschen ein Karma.
Ja.
Aber ich gönne dem noch nicht mal, dass er 50 Cent auf dem Boden findet, wenn er irgendwo. Dann wird es ja wahrscheinlich auch nicht aufheben.
Genau,
und
richtig.
Ich frage mich halt auch, was so einer, weißt du, was so einer im Alltag macht, wenn ich im Supermarkt hinter dem stehe und dem kurz auf die Schulter tippe und fragen will, ob ich vorbei darf, fällt der dann auch so hin? Ist das so automatisch?
Vielleicht auch voll der Tick also, und der arme Kerl ist in Therapie deswegen. Weißt du doch gar nicht.
Wahrscheinlich.
Ah, das ist geil. Nee, ich finde es immer so süß. Mein Papa, der kann ja auch, er ist da sehr schnell sehr verurteilend bei Fußballern. Und er sagt dann, bei uns gibt's in Fürth im Ort so eine Straße. Das waren früher so Sozialwohnungen, ne, für so sehr sozial schwache Familien, die da als so Gemeindehäuser eben. Und die haben sich da aber wirklich, also das sind so richtig, die wohnen da alle nicht mehr, weiß noch nicht, wer da von denen noch lebt, aber richtig, richtig schlimme Asoziale. Also komplett auf der ganzen Linie soziale Verwahrlosung, so, ne? Und mein Papa sagt immer, wenn er dann irgendwie so Spieler, zum Beispiel so ein Neymar-Typ, das, wenn der nicht so gut Kicke kennt, der geht bei uns in eine Ballerstraße wohne. Ja, und ich glaube, so manchmal so könnte da was dran sein.
Ja. Das ist tatsächlich wirklich so eine These, die ich auch super, super spannend finde. Mhm. Wie viele Spieler, also ohne irgendeinen Beruf abwerten zu wollen, ich glaube, wir hatten es auch schon mal drüber, aber es gibt Spieler, da weißt du einfach, wo der berufliche Weg hingegangen wäre.
Absolut.
Wenn es überhaupt einen gegeben hätte, wenn er nicht Fußballprofi geworden wäre.
Mhm. Und ich finde es ganz, ganz interessant, mein Tätowierer in Aachen, der tätowiert sehr viele Ex-Fußballer, also die im Profibereich mal waren und jetzt halt irgendwie so vielleicht 40 sind oder so, und da wird einem auch erstmal bewusst, es ist ja nicht so, dass jeder danach im sportlichen Umfeld irgendwie Fuß fassen kann, weil das machen dann auch nur die halt eins und eins zusammenzählen können und sich ein bisschen auch vielleicht gut verkaufen können und so, und wie viele halt einfach so den lieben langen Tag nichts mit sich anzufangen wissen und halt auch nicht wieder irgendwo geile Projekte machen. Das ist schon krass, die hocken dann nämlich alle bei ihm im Tattoo-Studio und man weiß auch gar nicht so, worüber man sich so unterhalten soll. Das ist echt krass.
Wobei man sagen muss, es gibt auch andere Wege als nach dem Fußball-Experten. Ja, Thomas Berthold zum Beispiel ist ja jetzt auch, ne, also, er hat es auch geschafft, irgendwie noch im Rampenlicht zu bleiben, ohne jetzt irgendwelche Expertise über Fußball zu haben. Jens Lehmann ist ständig im Fernsehen und hat überhaupt noch keinen schlauen Satz über Fußball dazu sagen müssen. Also,
ja, richtig. Das ist, man kann seine Nische finden. Man muss da nur mit seinem Niveau und seinen Werten sehr flexibel sein.
Ja, tatsächlich. Und ich glaube aber, dass da echt viele, viele Spieler nach der Karriere damit kämpfen, dass sie ja so ein bisschen auch gefühlt ins Bedeutungslose abfallen, was ihr Tun angeht.
Natürlich.
Und dann aber auch sich während der Karriere noch gar nicht drum bemüht haben, einen Weg einzuschlagen, der danach ihnen Relevanz gibt.
Ja.
Dann stehst du da und bist plötzlich irgendwie auch egal so gefühlt. Die anderen holen jetzt irgendwelche Siege, an dem du nichts mehr zu tun. Du merkst, dass du gar nicht der Spieler warst und den nichts mehr funktioniert bei deinem Verein. Und dann, was machst du denn? Dann hast du Millionen auf dem Konto und dir ist langweilig so ein bisschen.
Also das finde ich aber super interessant, zum Beispiel der Gegenentwurf dazu, sich schon während seiner Karriere irgendwie auf was anderes zu konzentrieren, zeigt auch eindrucksvolle Weise Kevin Trapp auf Instagram. Der macht nämlich, also wenn ich mir seine Stories anschaue, das ist wirklich so, man könnte gar nicht meinen, dass es ein Fußballer ist. Es könnte auch irgendein Influencer sein. Der macht die ganze Zeit irgendeinen Kram, so richtiges Influencer-Werbungsgedöns und irgendwie hier die vegane Milch und der Erfolgscoach und so. Da wird irgendwie jeden Tag was anderes beworben. Finde ich auch irgendwie sehr, sehr unterhaltsam. Ja.
Ist natürlich da auch familiär ein bisschen durch seine, ist er verheiratet oder ist es seine Freundin?
Ich glaube, es ist noch die Freundin,
kriegt es natürlich da auch ein bisschen privat ab.
Ja,
ne?
Ja. Also, hey, aber wäre doch auch mal ein schönes Thema, mal so gucken, was Fußballer von damals heute so machen. Da gibt es doch bestimmt die ein oder andere geile Geschichte auch, wo jemand mal so was ganz krass anderes macht oder so. Da können wir doch auch
natürlich,
mal.
Natürlich, da gibt es ja sogar auch Geschichten von ehemaligen St. Pauli-Spielern, die dann plötzlich Leichenbestatter waren.
Ja,
und so,
sowas. Busfahrer. Da könnten wir noch mal ein bisschen was raussuchen, falls du da Bock hast.
Können wir gerne mal drüber reden, natürlich. Final wollte ich noch wegen meiner Mokoko-These fragen, ob du diese Story von Mokoko mitbekommen hast, dass er seine Freundin in seine Wohnung eingesperrt hat. Das ging jetzt schon vor ein paar Wochen los und ich will auf diesen Jungen auch gar nicht draufhauen, der ist 16 Jahre alt. Aber es war wohl so, dass sie sich getrennt hatte von ihm oder er von ihr und sie wollten noch Sachen abholen und dann ist sie in die Wohnung gekommen und es gab wohl einen Streit und er hatte aber einen wichtigen Termin und hat sie deswegen eingesperrt, damit die Streitigkeiten dann danach geklärt werden können, wenn er von diesem wichtigen Termin zurückkommt. Und da muss ich natürlich sagen, wer noch nie seine Ex in seiner Bude eingesperrt hat, weil er noch einen wichtigen Termin erledigen musste und danach noch die Probleme klären wollte, der werfe den ersten Stein. Ne? Also,
fantastisch.
Aber ich finde halt trotzdem krass, wie schnell sich so ein, also der, ich meine, der ist ja gefühlt, ist das ja schon unser Torschütze bei der WM in 8 Jahren. So. Da, wir holen den Titel, also in 7 Jahren ist ja wieder WM dann, 9 Jahren, ich blick nicht mal durch.
Ach, ist
ja
du, so Zahlen sind für mich nur Schall und Rauch.
In 9 Jahren, glaube ich. Aber gefühlt macht er uns in 9 Jahren ja schon zum Weltmeister. Aber du siehst daran auch, wie instabil so ein Konstrukt ist. Du musst ja, ich meine, jetzt hat er die natürlich in Anführungszeichen nur, es ist Freiheitsberaubung, es wurde stillgelegt, wahrscheinlich ist da Geld geflossen, keine Ahnung. Aber das hätte ja auch ganz anders laufen können. Ne?
Natürlich.
Bist du verbrannt? Guck dir mal den, apropos verbrannt, den vom FC Bayern. Den,
ja, wie hieß der nochmal? Breno, Breno, ja.
Breno, ja. Also wie schnell du von Hero to Zero da landen kannst, wirklich ganz, ganz krass.
Ey, aber 16! Ich überlege gerade, während du diese fantastische Geschichte erzählst, die wirklich entertainend ist, was ich mit 16 gemacht habe. Alter Vater, ey. Ich hab mich im Geschichtsunterricht mit meinem Lehrer gefetzt, ja, am Wochenende von Wodka Eistee gekotzt und dann mich mit Klamotten befasst, auch ganz viel. Nicht nur natürlich, aber das habe ich mit 16 gemacht, weißt du? Ja, sorry, aber...
Nein, und das ist ja der spannende Punkt. Was macht es mit so einem Jungen, der genau das nicht machen kann? Mhm. Ja? Wobei man ja auch sagen muss, dass die Welt gerade voll ist mit 16-Jährigen, die sich nicht am Wochenende mit Wodka-Eistee irgendwo wild besaufen können. Also da geht es einem Bundesliga-Profi gerade noch privilegierter als vielen anderen normalen Kids.
Auf jeden Fall.
Aber in jedem anderen normalen Jahr wäre Mokoko eine krasse Ausnahme, der genau das nicht erleben kann, was vielleicht ganz geil wäre, in der Zeit zu erleben.
Ja.
Also es bleibt spannend, der Blick drauf. Fall. Und wir bleiben dran. Wir haben auf jeden Fall viele schöne Thesen aufgestellt. Ja. Jerome Boateng spielt Champions League für die Eintracht nächstes Jahr, während Ralf Rangnick überlegt, ob er den Joker Kevin Prinz noch einwechselt.
Alter Vater, stell's dir vor. Eieiei.
Max Kruse schießt Union Berlin zum Conference League Titel.
Ey, Max Kruse wäre wirklich, wär mein Wunschspieler für die Eintracht, gell? Also, doch, ich mag den echt gern. Oh.
Ja, ich mag auch.
Nicht wegen dem einen Video damals.
Ach so. Du meinst, weil er das Spiel gerne in die Hand nimmt, oder?
Ja, ich zieh das Niveau hier aber auch immer konsequent runter, ne? Muss ich mal feststellen. Tut mir leid.
Aber echt,
sorry an alle, die das hier ertragen müssen.
In dem Fall die Messlatte sozusagen nach unten. Ja.
Okay.
Ja.
Ich habe dir gerade einen schönen Schluss versaut. Tut mir leid.
Ich hatte gar keinen. Nein, ich wollte einfach nur sagen, dass wir, ich finde, wir haben es dann doch geschafft, ein paar Thesen aufzustellen, für die wir uns selbst dann auch in ein paar Wochen feiern können, wenn sie eintreffen. Mhm. Und ansonsten kehren wir die einfach unter den Tisch. Löschen wir. Also sobald es peinlich wird, der Anteil an peinlichen Inhalten hier überwiegt in ein paar Wochen, löschen wir das Ding einfach unwiderruflich. Wir machen es da wie Sat.1, Promis unter Palmen. Die Folge wird einfach vom Server genommen und dann ist das nie passiert einfach.
Das ist
okay?
Einfach nie passiert, ja. Okay.
Meine Schlussworte deswegen heute, fickt euch alle ins Knie, wenn ihr homophobe Arschlöcher seid.
Oh ja, das würde ich gerne fett unterstreichen. Danke, Thomas, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.